Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Die Anspannung im Nahen Osten rund um mögliche israelische Reaktionen auf den iranischen Angriff vom Wochenende hält an. Wir berichten gleich über den Besuch der deutschen Außenministerin in Tel Aviv, liefern Stimmen aus dem Iran und auch die Staats- und Regierungschefs der EU, die ab 19 Uhr in Brüssel zusammenkommen, müssen sich mit der Lage in Nahost befassen. Dann ins Inland, dort mehr zum Stand der Krankenhausreform und wir berichten über einen Fahndungserfolg gegen eine Schleusergruppe, die offenbar vermögenden Ausländern eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland besorgte. Innenministerin Faeser von der SPD sagte:
Dieses harte Durchgreifen braucht es. Wir haben ja vor kurzem auch die Gesetze verschärft und ich bin froh, dass wir einen solch großen Erfolg auch vermelden können.
Nancy Faeser, SPD. In unserer Reihe Hintergrund, dann ab 18.40 Uhr geht es um die europäische Agrarpolitik und das damit verbundene Dickicht an Bürokratie. Nach dem erstmaligen direkten Angriff des Irans auf Israel am Wochenende hat die Regierung in Tel Aviv angekündigt, reagieren zu wollen. Nur wie ist offen. Westliche Staaten bemühen sich, die Regierung Netanyahu zu überzeugen, auf einen massiven Militärschlag zu verzichten. So auch Bundesaußenministerin Baerbock, die das Land heute wieder bereiste, Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Wenn sich Staaten der Region auf Frieden besinnen, bestehe ein kleiner Anlass zur Hoffnung. Mit dieser Botschaft versuchte Annalena Baerbock auf ihrem Kurzbesuch in Israel vor allem eines: zu deeskalieren. Bei ihren Treffen unter anderem mit Premier Netanyahu, mit dem israelischen Außenminister Katz und Staatspräsident Herzog appellierte sie noch einmal an die Besonnenheit aller Parteien des Konfliktes zu einer Zeit, zu der ein Schlag Israels gegen den Iran immer wahrscheinlicher wird.
Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage hineinrutschen, deren Ausgang völlig unabsehbar ist. Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln. Ich rede hier nicht von kleinen Beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke.
Stärke habe Israel an seiner Seite durch starke Partner und Verbündete, die bewiesen hätten, dass der Iran in der Region isoliert dasteht, so Baerbock weiter. Dass sich Israel aber mit einer Art Defensivsieg zufrieden geben wird, wird derweil immer unwahrscheinlicher. Nach dem Treffen mit der deutschen Außenministerin und dem britischen Außenminister David Cameron, der ebenfalls Israel besuchte, dankte Netanyahu zwar für die Unterstützung, machte aber auch klar: Die Minister haben viele Vorschläge gemacht, das weiß ich zu schätzen. Aber ich sage es hier deutlich, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen. Israel wird alles tun, um sich zu verteidigen. Hamas-Terroristen haben versucht, unsere Wurzeln auszureißen. Wir werden ihre Wurzeln ausreißen und noch mehr Wurzeln wachsen lassen. Versöhnlich klingt anders. Allerdings stellten sich Beobachter die Frage, könnte dies ein Fingerzeig sein, dass sich Israel zunächst auf den Krieg in Gaza konzentriert, bevor sich das Land in einen weiteren Krieg mit dem Iran verstrickt? Auf die Frage, ob die Botschaft in Israel bei ihren Gesprächspartnern angekommen sei, antwortete Baerbock ausweichend. Es gelte nun, die Situation diplomatisch abzusichern, so die Bundesaußenministerin.
Dieses Vorgehen wird nicht ohne weitere Konsequenzen bleiben. Bereits jetzt haben wir als EU Iran mit massiven Sanktionen belegt und wir arbeiten weiter hieran. Aus dieser brandgefährlichen Lage darf kein regionaler Flächenbrand werden. Iran und seine Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis dürfen kein Öl ins Feuer gießen.
Mit schärferen und koordinierten Sanktionen gegen den Iran drohte auch David Cameron. Der sagte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Das solle aber auf smarte Weise geschehen. Sanktionen könnten sich ihm zufolge gegen Personen im Iran richten, aber auch gegen die islamischen Revolutionsgarden selbst, die als mächtigste Stütze der Islamischen Republik gelten. Zum Schluss ihres Besuchs rief Baerbock dazu auf, die Menschen in Gaza und die Geiseln, die immer noch von der Hamas festgehalten werden, nicht zu vergessen. Die Angehörigen in Israel hofften so sehr auf ein Lebenszeichen der Entführten, sagte Baerbock.
Diese Lebenszeichen werden immer weniger. Es hängt alles allein von einem Mann ab, dem Hamas-Anführer von Gaza. Sinwar spielt mit der eigenen Bevölkerung und mit israelischen Zivilisten ein zynisches Spiel. Lassen Sie endlich diese unschuldigen Kinder, Frauen und Männer frei.
Auch Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen sprach Baerbock an. Die Bundesrepublik sei zusammen mit Jordanien und den Vereinten Nationen und anderen Partnern dabei, einen direkten humanitären Korridor von Jordanien in den Norden Gazas aufzubauen. Im Anschluss flog die Bundesaußenministerin weiter zum G7-Treffen nach Italien.
Bettina Meyer. Westliche Staatsführungen haben rund um den iranischen Angriff auf Israel ja besonders hervorgehoben, dass sich auch einige arabische Staaten an der militärischen Verteidigung Israels beteiligt hätten. Jordanien oder Ägypten zum Beispiel. Das soll zeigen, dass sich die iranische Führung durch die Attacke in der Region weiter isoliert habe. Das Regime in Teheran wiederum versuchte heute einen ganz anderen Eindruck zu vermitteln, den der Stärke. Uwe Lüb.
Es ist der Tag der Militärparaden. Im Iran seit 1979 steht er fest im Kalender. Im Persischen Golf gibt es Übungen der Marine. In den großen Städten marschieren Soldaten im Rhythmus zur Militärmusik im Exerzierschritt. Das unerschöpflich scheinende Personal der iranischen Armee ist ihre eine Stärke. Schätzungen reichen von 500.000 bis 800.000 Mann unter Waffen. Dazu kommt die Freiwilligenarmee Basij. Von weiteren 2 Millionen Mann ist die Rede. Dem Regime in Teheran dürfte es gelegen kommen, dass der jährliche Tag der Militärparaden kurz nach dem Angriff des Landes auf Israel ist. In Teheran nutzt Präsident Raisi die Gelegenheit, auf die von Israel angedrohte Vergeltung zu reagieren und verschärft den Ton weiter. Alle Kräfte sind bereit und in der Lage zu handeln. Sie warten auf den Befehl des Oberbefehlshabers. Die Operation Aufrichtiges Versprechen war eine begrenzte Strafmaßnahme. Sonst wäre vom zionistischen Regime nichts übrig geblieben und es wäre von der Erde gelöscht. Anders als in den vergangenen Jahren sind die Paraden nicht live im Staatsfernsehen übertragen worden. Die Berichte laufen zeitversetzt. Bei den Paraden werden auch Waffen gezeigt. Es soll offenbar eine militärische Machtdemonstration sein. Unter den Waffen ist die Drohne Kaman 12. Neu ist sie nicht, es gibt sie seit 2020. Aber in der angespannten Lage zwischen Israel und Iran sprechen ihre Eigenschaften eine eigene Sprache. Sie kann bis zu 2000 Kilometer weit fliegen. Damit könnte sie Israel vom Iran aus leicht erreichen und rund 100 Kilogramm Sprengstoff mitführen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte der Iran Israel mit Hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Damit habe das Land Vergeltung geübt für den mutmaßlich israelischen Raketenangriff auf das iranische Botschaftsgelände Anfang des Monats in Damaskus. Israel hat nach eigenen Angaben fast alle Geschosse aus dem Iran abgefangen, will nun aber seinerseits reagieren und sucht Vergeltung. Wie genau, ist noch unklar. International gibt es verstärkt Bemühungen, die israelische Regierung davon abzubringen. Kommt es zu einem Gegenschlag und einer erneuten Reaktion des Iran, eskaliert die Lage im Nahen Osten womöglich völlig. Der Iran stößt indes weiter scharfe Warnungen vor einem Gegenschlag aus und gibt sich siegessicher. Der Aufmarsch in Isfahan zum Tag der Militärparaden etwa wird begleitet mit Worten aus lyrischen Versen. Wir beugen nicht unser Haupt, nur vor Gott. O Feind, sei achtsam und gehe nicht das Risiko ein, mit Mächtigeren zu kämpfen. Und dann heißt es noch, die heldenhaften Kinder des Iran marschieren.
Uwe Lüb über die Militärparaden im Iran. Die bedrohliche Situation zwischen den Führungen in Teheran und Tel Aviv. Das ist doch eines der Themen, das sich ab heute Abend auf die Agenda des EU-Gipfels drängen wird, obwohl es dort eigentlich gar nicht vorgesehen war. In einer Dreiviertelstunde beginnt das Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Peter Kapern in Brüssel beobachtet das für uns. Das Thema Nahost muss die Runde der 27 aufgrund der Spannungen beschäftigen. Wie wird das Thema von den Staats- und Regierungschefs behandelt?
Naja, natürlich werden sie denselben Tenor anschlagen, wie wir das gerade schon in den Beiträgen gehört haben, beispielsweise von Annalena Baerbock. Sie werden versuchen, zu einer Deeskalation beizutragen, sie werden versuchen, eine Spirale der weiteren Gewalt aufzuhalten mit einem Appell, so steht das jedenfalls in dem Entwurf für die Schlussfolgerung für den heutigen Gipfel. Da heißt es, dass alle Parteien zu äußerster Zurückhaltung nachdringlich aufgerufen werden. Ob das dann wird, muss man sehen. Gleichzeitig wird Israel natürlich auch ein Zeichen der Solidarität gegeben, dadurch, dass die EU-27 sagen, sie wollen das Sanktionsregime gegen den Iran verschärfen. Diese Forderung hat auch gerade schon, als er in Brüssel ankam, Frankreichs Staatspräsident Macron nochmal unterstrichen. Einen ähnlichen Vorschlag hatte ja der Außenbeauftragte Außenbeauftragte Borrell bereits in der vergangenen Woche gemacht. Das wird sich also auch in den Schlussfolgerungen wiederfinden. Allerdings wird man noch einige Tage, vielleicht eineinhalb, zwei Wochen warten müssen, bis sich konkretisiert, wie dieses verschärfte Sanktionsregime genau aussehen wird.
Auch die Lage in der Ukraine, die ursprünglich als Tagesordnungspunkt auf der Agenda ebenfalls nicht vorgesehen war, wird auf Druck der baltischen Staaten behandelt werden. Wie?
Ja, zum Beispiel indem Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, zugeschaltet werden wird bei diesem Gipfel. Es ist ja in der Tat erstaunlich, es wäre der erste Gipfel seit langer, langer Zeit gewesen, bei dem die Ukraine nicht auf der Tagesordnung gestanden hätte. So waren die ursprünglichen Planungen des Ratspräsidenten Charles Michel, dann der Protest der baltischen Republiken. Jetzt also geht es in der Tat nochmal um die Lage in der Ukraine, und Volodymyr Zelensky wird das tun, was er heute schon auf Twitter getan hat. Er wird darauf hinweisen, dass die mittlerweile 17 Toten beim russischen Angriff auf die Stadt Tscherniw hätten vermieden werden können, wenn der Westen die Ukraine besser mit Luftabwehrwaffen ausrüsten würde. Diesen Appell wird er noch einmal starten. Und in der Tat gibt es da ja eine neue Initiative, gestartet von der Bundesregierung, die genau dieses leisten soll. Und das wird dann heute Abend diskutiert werden.
Eigentlich sollte es ja bei diesem Gipfel hauptsächlich um Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit der EU gehen. Grundlage ist hier ein Bericht des früheren italienischen Ministerpräsidenten Letta. Der hat das im Auftrag der EU verfasst, eine Analyse zum Zustand des Binnenmarktes. Welches sind die Kernaussagen?
Naja, es geht sogar noch etwas über diesen sogenannten Letta-Bericht hinaus. Die Europäische Union kommt ja wirklich nur ganz, ganz schwierig aus dieser Corona-Wirtschaftskrise heraus, wird zunehmend abgehängt von den großen Konkurrenten China und USA, wirtschaftlich abgehängt, das unterstreicht Letta. Und genau deshalb macht er Vorschläge, wie der Binnenmarkt weiterentwickelt werden muss. Die Staats- und Regierungschefs setzen sich sogar ein weiter gefasstes Ziel. Im Entwurf der Schlussfolgerung heißt es, dass die EU einen neuen europäischen Deal für mehr Wettbewerbsfähigkeit nötig hat. Das wird das große Projekt der nächsten EU-Kommission, der nächsten Legislaturperiode werden. Das kann man schon absehen. Und Letta schlägt beispielsweise vor, dass jetzt endlich die Kapitalmarktunion umgesetzt wird. Letta schlägt vor, dass Subventionen, um die europäische Wirtschaft zu rüsten gegen die großen Konkurrenten China und USA, nicht mehr nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene gezahlt werden. Und dann stellt sich unmittelbar sofort die Frage nach der Finanzierung dieser Subventionen. Das heißt also, wir können in den nächsten Monaten und Jahren intensive Debatten über höhere Beiträge zum EU-Haushalt erwarten, über das alte Thema Eurobonds und europäische Schulden.
Vielen Dank an Peter Kapern zum heute Abend beginnenden Treffen in Brüssel. Gerade war die Ukraine ja in unserem Gespräch schon Thema. Seit Tagen fordert der ukrainische Präsident Zelensky mehr Verteidigungswaffen, um eben blutige Raketenangriffe von russischer Seite zumindest zu minimieren. Ebenfalls klang gerade auch schon an, dass es wieder einen schweren Angriff gegeben hat. Über die Entwicklung dort Rebecca Barth.
Mach hier die Ecke ab, langsam, ruft ein Helfer seinem Kollegen zu. Die Männer versuchen, eine eingeschlossene Person aus den Trümmern zu bergen. Mindestens 17 Menschen sind bei einem russischen Raketenangriff auf Tscherniw am Mittwochmorgen getötet worden. 60 weitere wurden verletzt. Es sei kein guter Morgen, sagt Vyacheslav Chaus, Leiter der lokalen Militärverwaltung.
Der Feind hat das Stadtzentrum von Tscherniw mit 3 Raketen angegriffen. Es gibt tote Zivilisten, es gibt viele Verwundete. Die Retter sind im Einsatz, unsere Ärzte sind im Einsatz und leisten Hilfe. Mittlerweile wurde ein Krisenstab eingerichtet und es wird jede notwendige Unterstützung bereitgestellt.
In Israel habe die Welt gesehen, wie ein wirksamer Schutz gegen Raketenangriffe aussehe, schreibt der ukrainische Außenminister Kuleba auf Twitter. Schnell reagiert auch der Präsident. Würde die Ukraine über ausreichend Luftverteidigungsmittel verfügen, wäre das nicht passiert, schreibt Volodymyr Zelensky auf Telegram. Seit Tagen fordert die ukrainische Führung eindringlich mehr Unterstützung bei der Flugabwehr, Präsident Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache.
Wir arbeiten jeden Tag pausenlos daran, die Beziehungen zu unseren Partnern zu verbessern, mehr echte Hilfe zu bekommen, um eine echte Gleichheit bei der Terrorabwehr zu erreichen, wenn für uns hier in der Ukraine die gleichen Regeln gelten wie in Europa und in anderen Teilen der Welt, wenn wir mit dem gleichen Terror, den gleichen Raketen- und Drohnenangriffen konfrontiert sind. Die Ukraine ist den russischen Drohnen- und Raketenangriffen zunehmend schutzlos ausgesetzt. Deutschland hat angekündigt, ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zu liefern. Doch das reiche nicht, sagt Ilja Jevlasch, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe im ukrainischen Fernsehen. Es geht eher um ein abgestuftes System von Kurz-, Mittel- und Langstreckensystemen, die sich gegenseitig abdecken können. Nicht zu vergessen sind die elektronische Kampfführung, die auch Raketen beeinflussen kann, und Kampfflugzeuge, die getarnte und kleine Ziele abschießen können. Und all dies in Kombination einzusetzen, das wäre ziemlich effektiv. Etwas Ähnliches habe man bei dem iranischen Angriff auf Israel beobachten können, sagt Jevlasch. Volodymyr Zelensky fordert unterdessen mehr Unterstützung und Entschlossenheit von seinen westlichen Verbündeten.
Rebecca Barth berichtete über die mühsame Verteidigung der Ukraine. Und dazu passt die Meldung der Nachrichtenagentur dpa, wonach der US-Kongress möglicherweise am Wochenende über die gesperrten Ukraine-Hilfen abstimmen will. In mehreren Regionen der Erde leiden die Menschen derzeit unter außergewöhnlichen Überflutungen. Länder der arabischen Halbinsel wie Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate kämpfen gegen starke Regenfälle. Und in der Grenzregion zwischen Russland und Kasachstan hebt eine rasante Schneeschmelze die Flüsse auf immer neue Rekordpegel. Frank Eichmann beginnt seinen Bericht in Kasachstan.
Hinter sich eine schmucklose Betonwand, vor sich ausgewählte Bürger und einige Journalisten. Kasachstans Staatschef Kasym Schomart Tokayev präsentierte sich im Norden des Landes gestern als entschlossener Krisenmanager bei dem, was er die wohl größte Umweltkatastrophe seit 80 Jahren nannte. Sie haben vielleicht gehört, dass ich ein großes internationales Forum abgesagt habe, um Geld zu sparen. Darüber hinaus wird das Budget für unsere Teilnahme an der Weltausstellung nächstes Jahr in Tokio gekürzt. Und nicht nur das. Vorerst gibt es kein Geld der Regierung für Imagebildungs- und Großveranstaltungen. Zu schlimm hat die Flutwelle das Land getroffen. Präsident Tokayev: Das ist eine nationale Katastrophe. Zwar sind bereits positive Anzeichen erkennbar, fließt das Wasser langsam ab, aber ich denke, dass die nächsten 10 Tage die kritischsten sein werden. Wir ergreifen jedoch bereits Maßnahmen, um das ganze Land wieder aufzubauen und die Folgen dieser Katastrophe zu bewältigen. Fast 120.000 Menschen mussten in mehreren Gebieten Kasachstans seit Beginn der Flutwelle evakuiert werden. Auch jenseits der Grenze, in Russland, noch keine Entwarnung. Die Pegel entlang des Ural gehen zwar langsam zurück, aber etwas weiter östlich bereitet sich das Gebiet Tjumen auf Wassermassen mehrerer Flüsse vor. Gouverneur Alexander Mohr korrigierte gestern auf seinem Telegram-Kanal bisherige Prognosen für mehrere Bezirke seines Gebietes im Westen Sibiriens. Es wird nun berichtet, dass der Wasserstand noch weiter, deutlich weiter steigen wird. Nach diesem Szenario erhöht sich die Anzahl der überfluteten Siedlungen. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Dämme brechen oder die Flut sie durchbricht. Deshalb leiten wir eine dringende Evakuierung der Bevölkerung ein. Die Räumung von Ortschaften, weithin überflutete Landschaften durch gebrochene Dämme, fließendes Wasser, Dauerthema im russischen Staatsfernsehen. Heute waren Gouverneur Schumkow und Katastrophenschutzminister Kurenkov Teil einer Videoregierungssitzung, die das russische Staatsfernsehen am Nachmittag ausstrahlte. Eine Sitzung unter Leitung von Präsident Putin. Fangen wir mit den Überschwemmungen an. Zuerst berichtet Katastrophenschutzminister Kurenkov: Sie haben mich zwar gestern unterrichtet, wir reden ja praktisch jeden Tag, aber erzählen Sie bitte, wie die Situation heute aussieht. Die Hauptbotschaft der Sitzung: Die Lage ist schwierig, aber unter Kontrolle. Das Hochwasser in Russland und in Kasachstan wurde durch die schnelle Schmelze nach einem sehr schneereichen Winter ausgelöst. Hinzu kamen heftige Regenfälle. Brachen Dämme, etwa in der bislang am schwersten betroffenen russischen Stadt Orsk, auch weil sie wegen mangelnder Gelder oder korruptionsbedingt zu schwach ausgelegt waren? Offiziell ist das kaum Thema. Ebenso wenig Kritik von Einwohnern am zögerlichen Handeln der Behörden bei Evakuierungen.
Frank Aeschmann, wir wechseln ins Inland. Seit Monaten versucht Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD, seine Krankenhausreform umzusetzen. Dazu braucht er die Zustimmung der Länder, die in diesem Bereich viele Zuständigkeiten haben. Heute wurde wieder beraten, doch ein Durchbruch scheint weit entfernt. Vier Bundesländer sollen daneben offenbar ein Gutachten vorgelegt haben, wonach Lauterbachs Gesetz zu sehr in ihre Kompetenzen eingreife. Und das ist nicht das einzige Problem des Ministers, berichtet Volker Finthammer.
Die Sache ist für Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch lange nicht durch. Zwar liegt der Entwurf für die umfassende Krankenhausreform jetzt seit gut zwei Wochen vor, aber seitdem wachsen auch die Widerstände und das von allen Seiten. Die Ärzteverbände und die Deutsche Krankenhausgesellschaft legten schon in der vergangenen Woche vor und heute drohten die Krankenkassen bereits mit einer Klage, wenn Lauterbach wie vorgesehen den langfristigen Umbau der Kliniklandschaft aus Beitragsmitteln der Krankenkassen und nicht aus dem Bundeshaushalt bezahlen will, um dem Spardruck Genüge zu tun. Und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat bereits eine verfassungsrechtliche Prüfung in Auftrag gegeben, ob das überhaupt haltbar wäre. Die Finanzierungsfragen beschäftigten auch die Bundesländer, mit denen Lauterbach heute erstmals über den vorgelegten Reformentwurf gesprochen hat. Um den politischen Druck der Länder im Zaum zu halten, ist der Entwurf erst einmal so ausgelegt, dass er ohne Zustimmung der Länder im Bundesrat auskommen könnte. Allerdings hätten die noch die Möglichkeit, Einspruch einzulegen, wenn es dafür eine Mehrheit im Bundesrat gäbe. Ein neues Gutachten im Auftrag von Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erkennt jedoch das Risiko einer formellen Verfassungswidrigkeit bei dieser Vorgehensweise. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach, CSU, sieht deshalb nach wie vor erheblichen Änderungsbedarf an der Reform. Und auch einige SPD-regierte Bundesländer fordern Nachbesserungen, bevor der Entwurf vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht wird. Lauterbach antwortete heute mit einem sowohl als auch und erkennt in Einzelfragen noch Änderungsbedarf an, aber nicht in den grundsätzlichen Fragen, etwa den bundeseinheitlichen Qualitätsvorgaben, von denen er nicht abweichen will.
Die Reform ist ohne Alternative. Es gibt keine andere Reform. Es ist auch von keinem Teilnehmer heute in Frage gestellt worden, dass wir diese Reform benötigen. Das wurde von niemandem strittig gestellt. Gelingt uns das nicht, würden wir nicht nur ein ungeordnetes Krankenhaussterben in den nächsten Jahren nicht mehr abwenden können, sondern wir hätten auch mit Qualitätsdefiziten zu kämpfen.
Seitens der Länder trat Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer auf und machte deutlich, dass die Länder neben dem grundsätzlichen Verständnis mit einigen Detailfragen noch nicht einverstanden sind.
Dazu müssen sich noch ein paar Dinge ändern. Wir brauchen Beweglichkeit bei der Planung. Wir brauchen Ausnahmen und da werden wir mit dem Bund auch noch ringen. Und ich wünsche mir in den nächsten Wochen vom Bund eine größere Beweglichkeit, als ich sie heute gesehen habe.
Und zu der geplanten Finanzierung der Transformationskosten, die der Bund über die Krankenkassen und die Beitragszahler aufbringen will, sagt der Lauterbach heute.
Da sind die 50 Milliarden gesetzt, die dort insgesamt ausgegeben werden. Auch die Art der Finanzierung ist nicht diskutiert worden. Das ist auch gesetzt.
Der Dissens bleibt also bestehen. Nichtsdestotrotz wollen die Länder bis Ende April eine gemeinsame Stellungnahme vorlegen, in der auch der Katalog der Änderungswünsche festgehalten werden soll. Insofern war das heute nur ein erster Zwischenschritt.
Volker Finthammer. Ermittler haben heute bundesweit Razzien durchgeführt, um einen Schleuserring auszuheben, der offenbar schon seit Jahren Menschen illegal nach Deutschland bringt. In diesem Fall machen sich die Schlepper nicht die Not von Flüchtlingen zunutze. Nein, es ging offenbar um sehr wohlhabende Menschen, viele aus China, denen für viel Geld Aufenthaltsgenehmigungen in Deutschland angeboten wurden. Insgesamt gäbe es 11 Haftbefehle, von denen 10 vollstreckt sei, so die Ermittler. Einzelheiten von Katharina Hamberger.
Insgesamt wird gegen 38 mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande ermittelt. Zudem gegen 147 Menschen, die von diesen geschleust worden sein sollen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf hervor. 10 Personen sind demnach festgenommen worden. Hauptbeschuldigte in den Ermittlungen sollen ein Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin aus dem Raum Köln sein. Ihnen wird vorgeworfen, über ihre Kanzleien Menschen angeworben zu haben, offenbar mit dem Versprechen, ihnen eine Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. Dabei soll es sich um rund 350 wohlhabende chinesische Staatsangehörige und Menschen aus dem arabischen Raum handeln, die dafür zwischen 30.000 und 350.000 Euro gezahlt haben sollen. Dieses Geld, so der Verdacht, soll genutzt worden sein, um Scheinfirmen zu gründen, angebliche Wohnsitze zu finanzieren und vermeintliche Lohnzahlungen zu fingieren, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Sie sollen dafür Sonderregelungen für ausländische Fachkräfte ausgenutzt haben. Konkret handelt es sich nach Informationen unseres Hauptstadtstudios um Regelungen im Aufenthaltsgesetz, § 18b und § 21, die es möglich machen, dass Ausländer mit einer akademischen Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können, um eine qualifizierte Beschäftigung auszuüben. In diesem Fall geht es offenbar um eine selbstständige Tätigkeit. Unter den 10 Festgenommenen ist laut Staatsanwaltschaft auch ein Mitarbeiter des Kreises Düren, der Bestechungsgelder erhalten haben soll. Insgesamt sind heute Morgen rund 100 Wohnungen und Geschäftsräume in 8 Bundesländern durchsucht worden, darunter auch die Kanzleien der Hauptbeschuldigten. Rund 1000 Beamte und Beamtinnen der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft waren dabei im Einsatz. Der Tatvorwurf lautet Schleusung, Bestechung und Geldwäsche. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, im Kampf gegen Schleuserbanden brauche es genau diesen hohen Ermittlungsdruck und dieses konsequente Durchgreifen. Diese harte Gangart gegen die organisierte Schleuserkriminalität werde man fortsetzen. Es gelte jetzt, alle Hintergründe auszuleuchten und diesen Strukturen der organisierten Kriminalität das Handwerk zu legen, so die Sozialdemokratin. Der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft sei ein gewaltiger Schlag gegen Schleuser gelungen, meint Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Das dokumentiert ein weiteres Mal, dass unheimlich viel Geld im Spiel ist, dass zwischen 30.000 und 350.000 Euro für einzelne Schleusungen bezahlt worden ist. Das gilt nicht nur im Zusammenhang mit der Schleusung von chinesischen Staatsbürgern, sondern es ist ein Phänomen, das wir in ganz Europa feststellen können,
sagte Frey unserem Hauptstadtstudio. Er meint zudem, die Migrationspolitik müsse so ausgerichtet werden,
dass kriminelle Netzwerke und kriminelle Schleuser möglichst wenig davon profitieren können. Es geht also auch darum, den Sumpf auszutrocknen, auf dem Schleuserbanden und organisierte Kriminalität blühen.
So der CDU-Politiker Frey.
Informationen von Katharina Hamberger. In Kroatien wird heute ein neues Parlament gewählt, ungewöhnlicherweise an einem Mittwoch. Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet und ungewöhnlich ist auch, dass der Premierminister, der wiedergewählt werden möchte, sich zumindest indirekt Konkurrenz vom Staatspräsidenten gefallen lassen muss. Zum Zwischenstand der Abstimmung Silke Hane.
Die Wahlbeteiligung ist schon jetzt höher als bei der letzten Wahl 2020. Bis 16.30 Uhr hatten bereits gut 50% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs hatte die feindselige Atmosphäre zwischen den zwei wichtigsten Politikern des Landes gestanden, Premierminister Andrej Plenković und Präsident Zoran Milanović. Milanović kritisiert Korruption und Vetternwirtschaft seitens der konservativen Partei HDZ. Die dominiert die kroatische Politik seit den 1990er Jahren. In den letzten 8 Regierungsjahren mussten 30 Minister zurücktreten, viele wegen diverser Skandale. Milanović wird als unzuverlässiger Populist kritisiert. Er wollte zum Beispiel für die Sozialdemokraten zur Parlamentswahl antreten und gleichzeitig Präsident bleiben. Das Verfassungsgericht war eingeschritten und hatte das verboten. Ein wichtiges Wahlkampfthema darüber hinaus war die Wirtschaft. Kroatien hatte zuletzt mit einer hohen Inflation zu kämpfen. Laut Umfragen dürfte die konservative Partei HDZ von Andrej Plenković stärkste Kraft werden. Ob sie im Parlament eine Mehrheit hinter sich bringen kann, ist aber noch unklar.
Silke Hane zum Stand der Parlamentswahlen in Kroatien zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.